Ja, ich möchte noch einmal beten für die Predigt. Gott, gib mir die richtigen Worte. Gib mir das, was du sagen möchtest. Hilf mir dabei zu predigen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, das Thema meiner Predigt ist heute, ja, weil es auch so ein bisschen aktuellen Anlass hat, Gebet ist wichtiger als jüdische Lehren zu befolgen. Ich komme gleich dazu, warum ich das so als Titel genannt habe. Wir lesen einmal 1. Thessalonicher 5, Vers 17. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Da steht, betet ohne Unterlass. Da ist jetzt nur dieser eine Vers, nur drei Wörter in der Bibel. Betet ohne Unterlass. Und zum anderen haben wir diese Sehnsucht nach Erweckung in unserem Land. Gott wird auch unser Land verändern. Er macht unser Land jetzt mehr offen fürs Evangelium. Wir merken immer mehr, wie junge Menschen neugierig werden, wenn man von Jesus was erzählt. Es verändert sich. Die blocken nicht gleich mehr alle ab, sondern man kann mittlerweile mehr über Jesus sprechen. Und wir haben diese Sehnsucht nach Erweckung. Gott hat so in mein Herz gegeben, so für Erweckung zu beten. Hat Gott gemacht, ist der Heilige Geist, warum er mich dafür ausgewählt hat, dafür zu beten, weiß ich nicht. Gott macht sein Ding. Aber Gott hat mir so, ja, das wisst ihr auch, immer so ins Herz gegeben, bete für Erweckung, bete fürs Land. Und ja, ganz wichtig ist aber, dass so eine Erweckung, die kann nur kommen, wenn wir wirklich beten und wenn wir Buße tun. Der Heilige Geist muss sich bewegen und ihn rufen wir, wenn wir beten, wenn wir Buße tun, wenn wir auch fasten und wenn wir in diesen Riss treten, der zwischen Gott und der Welt ist. Es ist so viel Sünde in dieser Welt, dadurch ist die Welt so von Gott getrennt und wir treten in diesen Riss, wenn wir für Erweckung beten, wenn wir beten, Gott, schau nicht auf diese ganze Sünde, die in unserem Land ist, sondern ruf du uns, es sollen noch Menschen gerettet werden. Und ja, das geschieht durch Gebet, so wie es im Neuen Testament gelehrt wird. Deshalb ja auch dieses Betet ohne Unterlass. Man kann überall mal, immer mal auch so zwischendurch beten. Es ist sehr gesund, eine Gebetszeit morgens zu Hause zu haben. Ganz alleine, das gehört auch zu diesem Beten ohne Unterlass, dass man es jeden Tag tut. Wir beten in der Gemeinde, man kann zwischendurch auch mal kurz beten. Wir beten ja auch vor dem Essen, so den Kindern bringen wir das auch bei. Und ja, was ich aber auch manchmal so merke, dass teilweise auch so in die Gemeinde und auch in christliche Veranstaltungen auch so ein bisschen so jüdische Lehren kommen. Das ist jetzt erstmal überhaupt nicht schlimm. Aber wenn man das zu sehr in den Mittelpunkt stellt, dann wird das irgendwann schwierig. Es gibt manchmal, habe ich schon Sachen mitbekommen, vielleicht bekommt ihr es auch einmal mit, dass vielleicht irgendwelche Veranstaltungen gemacht werden, und da werden halt sehr stark jüdische Traditionen zelebriert und manchmal wird es auch leider so danach benannt. Und so etwas, das darf niemals unser Gebet ersetzen oder auch verdrängen. Es gibt eine Sache, die ich so in der letzten Zeit öfters mitbekommen habe, zum Beispiel, dass Gebetsveranstaltungen Schofareinsatz genannt werden. Ich komme gleich darauf, was das eigentlich ist, was das im Alten Testament bedeutet. Prinzipiell habe ich nichts dagegen, wenn man irgendwelche Traditionen irgendwo erlebt oder vielleicht auch etwas macht, was es so im Alten Testament gibt. Aber wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, dass das Gebet unsere geistige Waffe ist. Unser Gebet ist die geistige Waffe. Wir leben, wie ich gerade gesagt habe, auch nochmal beim Abendmahl feiern. Da haben wir diesen Traubensaft, diesen Wein genommen, weil wir uns an den neuen Bund damit erinnern, den Jesus mit uns gemacht hat. Es sind nicht mehr jetzt so ja, wie will ich sagen, diese materiellen Dinge, wie zum Beispiel, dass sie einen Tempel früher hatten in Jerusalem. Heute sind wir Tempel vom Heiligen Geist. Ne? So, und deshalb ist heute auch unser Gebet unsere Waffe und nicht vielleicht irgendein physisches Instrument. Ich finde das mal ziemlich wichtig, dass wir das auch so wissen, dass wir das gut unterscheiden können. Dass Gebet eben sehr, sehr wichtig ist. Und Jesus hat auch schon mit so etwas diskutiert mit einer Samariterin. Das lesen wir einmal in Johannes 4, Vers 20 bis 24. Johannes 4, Vers 20 bis 24, da spricht der Jesus halt mit einer Frau an einem Brunnen und sie ist eine Samariterin. Das war halt dieses Volk, was neben Israel, also neben den Juden lebte, und sie haben sich nicht unbedingt so gut verstanden, um es mal so zu sagen. Und da spricht halt Jesus mit einer Frau, die auch noch eine Samariterin ist, also wo auch durchaus die Juden fragen, sag mal, was machst du da eigentlich? Aber weil Jesus für alle da ist, hat er das gemacht. Und da fragt halt diese Frau, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, also die Juden, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus sprach zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Fa es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, ich möchte anhand auch dieser Bibelstelle so ein bisschen klarstellen, welche jüdischen Traditionen für uns wichtig sind und welche nicht. Ganz wichtig ist nämlich hier eine Sache, das Heil kommt von den Juden. Jesus ist der König der Juden, sogar Pontius Pilatus bekennt das, lässt auch das Schild am Kreuz hängen, nachdem die Juden halt sich darüber beschweren. Also er ist der König der Juden, Jesus ist als Jude in dieser Welt gewesen. Und das Heil kommt deshalb von den Juden. Das ist ganz wichtig. Deshalb sind wir auch Israel-freundlich. Ne? Wer Israel segnet, der soll gesegnet sein. Aber dann kam hier die nächste Bibelstelle. Wir müssen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und da ist es weniger wichtig, was wir so nebenbei machen. Also in der Gebetszeremonie auch der Raum. Der Ort, der ist weniger wichtig. Ne? Früher haben sie sich da immer in Jerusalem getroffen, mussten da auch immer zu den Festen hinkommen, hatten da diesen großen Tempel. Und jetzt ist die Zeit, wo wir Gott im Geist anbeten und ihn ja in der Wahrheit anbeten. Also wir können ihn nur in der Wahrheit erreichen. Wenn wir lügen, dann kann Gott unsere Gebete nicht erhören. Und es ist weniger wichtig, wo wir das machen, also vom Ort her und was so darum herum geschieht. Ich sehe auch gar keine Sünde darin, wenn man jetzt irgendwelche jüdischen Traditionen auslebt oder jüdische Feste feiert. Das ist durchaus schön, kann man ja auch machen. Einige Gemeinden, die gibt es auch, die machen auch so wirklich so Laubhüttenfest oder irgendetwas. Aber wir müssen immer wissen, das bringt uns nicht näher an die Erlösung. Weil manchmal kommt dann auch so die Lehre rein, da gehe ich gleich drauf aus, dass nur wer halt irgendwelche bestimmten Sachen aus dem jüdischen Gesetz von damals folgt, der kann überhaupt erlöst werden. Das gibt schon mal diese falsche Sache, aber da bringen wir ja, stellen wir ja das Kreuz in Frage. Da komme ich gleich auch noch zu. Aber jetzt komme ich noch mal dazu, dass ich neulich halt einen Begriff als Gebet gehört habe, Schofareinsatz. Ja, was wir eigentlich jetzt so in dieser Zeit so nicht kennen. Schofar wurden, das sind halt solche Hörner, die wurden damals von dem hohen Priester als Kriegssignal genutzt. Das haben die Juden dann früher eingesetzt. Und das bekannteste Beispiel ist im Buch Josia, wo halt Jericho eingenommen wird, wo sie halt da immer um die Stadt gelaufen sind und dann Schofar geblasen haben, bis die Stadtmauer zusammengebrochen ist. Und Gott hat da halt völlig übernatürlich gewirkt. Das war auch eine einmalige Sache, dass halt Gott das so gemacht hat, dass durch Schofarblasen halt eine Stadtmauer eingestürzt ist. Und ich habe mal ein bisschen so in der Bibel nochmal recherchiert. Also in der Lutherbibel wird Schofar mit Posaune übersetzt. Und im Neuen Testament, in den Prophetien, die dann vor allem in der Offenbarung sind, da kommen auch immer wieder Posaunen. Dort wird es aber aus dem Wort Trompete, also irgendwie Salpings, ist wohl das Wort im Original, statt Schofar übersetzt. Also das, was im Neuen Testament als Posaune in der Lutherbibel steht, das ist Salpings, ist so etwas wie Trompete. Und im Alten Testament, also als sie dort Jericho eingenommen haben, da war es Schofar. Und ja, heute machen wir das nicht mehr, dass wir irgendwie Schofar blasen dafür, dass Erweckung kommt oder irgendetwas geschieht oder Befreiung kommt oder der Heilige Geist wirkt. Das ist halt nicht das Einsatzmittel, sondern wir können einfach beten, wenn wir Gott hier in der Wahrheit anbeten, passiert auch, dass geistige Mauern dadurch einstürzen. Ne? Wir können halt beten heute, dass Gott gegen geistige Mauern wirkt, wie es halt damals in Jericho eine physische Mauer war, wo sie diese Stadt dann erobern konnten. Und ja, und ich bete dafür, dass diese geistigen Mauern, die uns von Gott trennen, dass die abgebrochen werden, dass die zerstört werden, dass auch diese Festungen zerstört werden. Ja, diese Festungen, die im Land hier in der Finsternis sind. Und das können wir nur machen, wenn wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, indem wir wirklich beten gegen diese Zerstörung von diesen geistigen Festungen, die Gott in unserem Land blockieren, diese Festungen der Sünde, Festungen durch Satanisten und Finsternismächte. Ne? Und wenn wir jetzt irgendwie mit einem Schofar irgendetwas machen, das sollten wir vielleicht als ein Instrument betrachten, so wie eine Gitarre oder ein Keyboard oder ein Schlagzeug oder sonst ein Musikinstrument oder irgendetwas. Und was wir mit einem Schofar machen können, ne, das ist so ein Alarmton, macht das, wenn man das bläst. Ne? Es macht nicht jetzt irgendwie so Musik, wie wir sie vielleicht, also nicht so verschiedene Töne, die so harmonisch klingen, sondern es ist mehr so ein Alarmton, der aus einem Schofar kommt. Also damit haben halt die Juden damals auch Alarm geblasen. Und wenn wir so etwas nutzen, kann das natürlich auch ein Gebet begleiten, so wie halt unser Lobpreis mit Gitarre oder Keyboard oder irgendeinem Instrument oder mehreren begleitet wird. Aber wir nennen jetzt unseren Lobpreis auch nicht Gitarreneinsatz oder so etwas. Das wollte ich nur einmal so klarstellen, weil das so momentan solche Lehren, das hört man immer mal wieder, dass man so jüdische Traditionen befolgt, obwohl wir wissen, dass unsere Gebete viel höhere Macht haben. in der geistigen Welt als irgendein Instrument, was physisch vorhanden ist, zu benutzen. Auch ist es zum Beispiel in unserem Gottesdienst nicht wichtig, wenn zum Beispiel so eine Menora, so ein jüdischer Leuchter brennt, also dieser Leuchter mit diesen 7 Kerzen. So, wenn man im Gottesdienst sowas brennen hat, dann ist das aber auch nicht schlimm. Ne? So, wir müssen nur wissen, das ist nur Dekoration zu unseren Gebeten. So, das ist aber nicht, dass man nachher sagt, nee, nur wenn jetzt irgendwie so eine Menora brennt, dann zählt das als Gottesdienst. Das wäre jetzt wieder eine falsche Lehre, auch wenn sie vielleicht früher das halt sehr wichtig war im Tempel, dass da immer irgendwie die Leuchter im Betrieb sind. Und so finde ich das für uns sehr wichtig und das möchte ich auch in der Gemeinde so machen. Wenn wir so eine Gebetsveranstaltung machen, bin ich dafür, wir sollten das einfach beim Namen nennen. Wir machen Gebetsstunde oder wir machen Gebetsnacht. Wer das gerne in Englisch hören möchte, ja, wir können das auch Hour of Prayer oder Prayer Night nennen, das ist noch in Ordnung, dann ist es nur Englisch. Aber wir wollen ja die Deutschen erreichen, also können wir deutsche Wörter nutzen, also gerne das Gebetsstunde nennen oder wie wir es dienstags Bibelstunde nennen oder freitags dann mal Gebetsstunde oder wir ab und zu eine ganze Gebetsnacht machen. Das klingt jetzt nicht so cool, als vielleicht das irgendwie anders zu nennen. Klingt vielleicht jetzt nicht so toll, ist vielleicht auch nicht so ein englischer Begriff, wie man es halt gern hat. Da habe ich ja gerade noch gesagt, das finde ich noch so in Ordnung. Aber der Glaube an Jesus, der ist auch nicht cool. Also wir brauchen nicht irgendwie so einen besonderen Namen für irgendwas, was nicht so direkt auf Gebet schließt, weil das irgendwie besser klingt, sondern wir wollen uns dazu bekennen, dass wir beten. Da hat Satan viel größere Angst vor, wenn wir sagen, wir beten und nicht, wir machen hier irgendeine coole Veranstaltung, was irgendwie schick klingt, wo vielleicht auch viele hingehen, weil das irgendwie ein tolles Event, ich werde schon wieder Englisch ist. Nein, es ist ein Gebet, was große Macht haben wird. Wir brauchen auch nicht, also wir brauchen dafür nicht irgendwie das anders zu benennen, so eine Gebetszeit, ein Gebetseinsatz. Ne? Weil wir sollen ja, Gott haben wir ja gerade gelesen, wir sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist, und dann nennen wir das doch einfach Gebet. Wir können es ja vielleicht mal nennen Gebet in der Wahrheit oder so etwas, ja, was hier richtig schön biblisch ist und es beim Punkt nennt. Ja, wir müssen Gott in der Wahrheit anbeten. Das könnte man vielleicht mal machen. Wir beten Gott an und wir wollen von Gott Wunder erwarten. Wir wollen Heilung, wir wollen Befreiung, wir wollen wachsen als Gemeinde. Wir wollen Erweckung hier in unserer Stadt, hier in Leipzig. Wir wollen Erweckung in unserer Hauptstadt Berlin. Und wir wollen Erweckung im ganzen Land und beten dafür. Und ja, indem wir einfach im Geist und in der Wahrheit Gott anbeten. Ja, wie gehen wir mit jüdischen Lehren um? Ja, hier in der Gemeinde hatten wir auch neulich mal eine Frage dazu. Zu Sachen, die aus der Tora sind, also aus dem jüdischen Gesetz. Ganz wichtig ist, das Gesetz, das kann uns nicht erlösen. Ne? Wenn wir meinen, durch dieses Gesetz, dass wir das ganz schaffen zu halten, was halt keiner schafft, dann haben wir das Kreuz nicht akzeptiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das lesen wir im 1. Korinther. 1. Korinther. Kapitel 1, Vers 23 und 24, 1. Korinther 1, Vers 23 und 24. Wir aber predigen Christus als Gekreuzigten, für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit. Aber für die, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ja, und hier sind wir beim Kreuz, wovon ich immer predigen muss, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass wir nur durch das Kreuz gerettet werden können. Ich bringe mal ein Beispiel oder frage das gerne mal, wer weiß denn noch, warum auf so einem Rettungswagen, auf einem Krankenwagen häufig Kreuzsymbole sind? Wahrscheinlich ist es nicht mehr auf jedem Rettungswagen so, aber zumindest beim deutschen Roten Kreuz ist es so, ne? So, wenn wir an, ja, wie ein Rettungswagen dekoriert ist, das verbinden wir das damit, dass da irgendwie ein Kreuz drauf ist, ne? Weil das Kreuz ist ein Symbol für Rettung. Selbst da wird es bekannt, ne? So, wenn irgendwie ein medizinischer Notfall ist und der Rettungswagen kommen muss, dann dient er wirklich zur Rettung, dass man halt schnell ins Krankenhaus gebracht werden kann mit Blaulicht, dass man behandelt werden kann. Und somit ist das Kreuz, was oft auf diesen Wagen ist, soll uns daran erinnern, Jesus ist unser Retter. Wenn man jetzt in islamische Länder reist, ne, zum Beispiel in die Türkei, da findet man auf jedem Rettungswagen so Halbmonde, ne, die glauben, dass irgendwie ihr Islam irgendwie Rettung bringt, was ich nicht glaube. Aber lass uns zum Kreuz gehen, lass uns dazu stehen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und durch diesen Tod hat er für uns den Weg ins Allerheiligste freigemacht werden, dass wir ganz frei ihn anbeten können, dass wir sogar Priester sind, weil wir Mittler sind dadurch mit ihm zwischen Gott und dieser Welt. Deshalb haben wir auch diese Autorität zu beten, ohne jetzt irgendwie was Besonderes drumherum machen zu müssen. Ne? Jesus hat dieses jüdische Gesetz, was es vorher gab, das hat er erfüllt. Das lesen wir in Matthäus 5, Vers 17. Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, dieser Vers. So, aber es sagt ganz klar, das Gesetz ist nicht weg. Also das Gesetz, das gilt noch genauso, weil Jesus ist nicht gekommen, um es aufzulösen. Aber er hat es erfüllt, denn es ist ein Gesetz, was halt so gilt, was aber keiner korrekt halten kann. So, und du machst einen Fehler und du bist raus aus diesem Gesetz. Und Jesus hat halt das erfüllt, dass wir, obwohl wir das überhaupt nicht schaffen, und das Gesetz ganz zu erfüllen, dass wir trotzdem wieder zu Gott kommen können. Und deshalb hat auch Jesus dann später gesagt, ja, wenn ihr Gott vom ganzen Herzen liebt und wie den Nächsten, wie dich selbst, ja, dann hast du das alles erfüllt. Und das, was sonst noch alles drin ist, das schaffen wir nicht. Auch schaffen wir das mit der Liebe zu Gott und dem Nächsten. Ja, mit einer Sünde ist das auch alles vermurkst vor Gott, weil Gott ist so heilig, er kann keine Sünde zulassen. Aber Jesus hat dafür am Kreuz bezahlt und somit hat er das Gesetz erfüllt. Nicht beseitigt, also es gilt immer noch, dass wir so nicht zu Gott kommen können, wenn wir nicht ganz, ganz viele Vorschriften einhalten, die keiner schafft. Aber er hat den Weg freigemacht, dass wir trotz diesem Gesetz errettet werden können. Und das ist wichtig zu verstehen. Auch wenn wir so jüdische Sachen machen, wie zum Beispiel Beschneidung, das führt uns nicht weiter zu Gott. Das steht in Galater 6, Vers 12 bis 15. Galater 6, 12 bis 15. Alle, die nach menschlichen Maßstäben gut angesehen sein wollen, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich euretwegen rühmen können. Bis wo? Bis 15. Es liegt mir aber fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gelten weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas. Entscheidend ist die neue Schöpfung. Ja, dass wir geistig wiedergeboren sind, ne? Die neue Schöpfung. Dass wir neu gemacht sind durch Jesus. Und hier steht eindeutig, also das ist egal vor Gott, ob wir zum Beispiel diese Beschneidung haben oder nicht, sondern es geht da jetzt nur um das Kreuz. Und man muss halt die Bibel so im Zusammenhang lesen, ne? So, um zu verstehen, ja, was gilt denn jetzt für uns und was nicht. Man kann nicht nur eine Bibelstelle lesen und darauf dann alles aufbauen, sondern man muss halt die verschiedenen Sachen in der Bibel, am Ende passt das alles, zusammenlesen, um zu verstehen, was denn nötig ist und was eben nicht nötig ist. Ein weiteres gutes Beispiel lesen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 21, Vers 25. Apostelgeschichte 21, Vers 25. Da haben die Apostel halt auch darüber diskutiert, so eine Konferenz oder wie hieß das, so ein Konzil gemacht, was denn jetzt nötig ist, ob man sich beschneiden lassen muss oder nicht und wie weit man dieses jüdische Gesetz halten muss. Und hier steht es, aber wegen der Gläubigen aus den Nationen haben wir beschlossen und geschrieben, dass sie von alledem nichts halten, sondern sich nur vor dem Götzenopfer, vor Blut, vor Erstickten und vor Unzucht bewahren sollen. Das wird für die Nationen geschrieben. Also wir dürfen kein Götzenopfer machen, wir dürfen nicht Blut trinken, wir dürfen nicht erstickte Tiere essen und wir müssen uns vor Unzucht bewahren. Das schreiben die hier in dem Zusammenhang, ob man denn dieses jüdische Gesetz einhalten muss, sind sie zu diesem Entschluss gekommen. Also, dass das, wenn wir das auch mit dem Galaterbrief zusammenlesen, halt uns nicht erlösen kann, sondern dass es nur das Kreuz ist und ja, dass es ein paar Sachen gibt, die wir schon sehr beachten müssen, um wirklich, was Jesus gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott von ganzem Herzen, dass wir das auch eben erfüllen können. Und ich muss jetzt mal sagen, dieses Gesetz hat auch echt gute Lehren, an denen wir uns gut orientieren können, die uns aber nicht retten. Denn es stehen wirklich wunderbare Erkenntnisse darin, weil es halt von Gott geschrieben ist. So, ich finde diese Tora, dieses Gesetz, das ist immer noch also nicht eine Ernährungspflicht, sondern ein Ernährungsratgeber. So, wir müssen mal unser Volk so anschauen. Wir haben so viele Volkskrankheiten wie so hohes Cholesterin und solche Sachen. So, und das kommt durch so viel Schweinefleischkonsum. So, Schweinefleisch ist nicht besonders gesund, davon bin ich überzeugt. In Afrika oder in Indien, da würde ich auch nie Schweinefleisch essen, wenn ich dahin unterwegs bin, weil vielleicht diese Qualitätsstandards nicht so hoch sind. Hier wird halt das Fleisch von einem Veterinär untersucht und dort vielleicht nicht. Und ja, und Schweinefleisch ist durchaus kritisch. Und dann hat Gott halt den Juden oder Israel damals verboten, nein, esst das gar nicht. Es gibt für euch reine und unreine Tiere. Und Schwein, was wir jetzt viel essen, zählt halt zu den unreinen Tieren. Oder Gott hat denen gesagt, ihr müsst ganz genau diesen Schabbat halten. Das hatten wir neulich auch mal als Predigt, wo Jesus das mal so ein bisschen auseinander nimmt, ob er denn überhaupt am Sabbat heilen darf oder nicht. So, und Jesus gesagt hat, er ist auch Herr über den Sabbat. So, und wir können aber für uns heute sagen, so, wenn man mal einmal die Woche einen Tag Ruhe macht, dann bekommt man einfach nicht so schnell Burnout. So, wenn man sich einfach mal Ruhepause gönnt und sich auch Zeit für Gott nimmt, wenn man nicht immer nur durcharbeitet, sondern wir haben jetzt hier sonntags Gottesdienst, das kann man genauso gut samstags machen, das wäre jetzt der jüdische Sabbat, aber wir machen es Sonntag, Jesus ist am Sonntag auferstanden und sonntags ist halt so bei uns im Land der freie Tag und da bietet sich das halt gut an. So, auch wenn wir halt das nicht genau halten müssen. Also für die gilt wirklich ganz genau von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag, also Sabbat Sonnenuntergang, muss halt das öffentliche Leben stillstehen. Das haben wir halt nicht so streng, aber trotzdem, mach mal einmal die Woche, komm mal einen Tag runter, hab mal Zeit für dich, hab mal Zeit für Gott, dann bekommst du nicht so schnell diese, ja, Burnout, weil du viel zu viel machst und gar nicht mehr zur Ruhe kommst. So, und dann auch diese Lehren über Aussatz, die halt in der Bibel stehen. Hätten wir das mal zur Corona-Zeit angewendet, wirklich konsequent so uns daran orientiert, wer halt jetzt Corona macht, der geht eine Woche der das wirklich nachgewiesen hat, der geht eine Woche in Quarantäne, dann testet man nochmal, anstatt ein ganzes Volk in Quarantäne zu setzen, was halt einen riesigen Kollateralschaden verursacht. Hätte uns alles erspart bleiben können, wenn wir uns mal orientiert hätten, ja, was empfiehlt denn Gott, was wir machen sollen? So, Gott hat die Kontrolle auch darüber. Und Jesus kann heilen, das kommt nochmal hinzu. Dann diese ganzen jüdischen Feste, die sind alle eindeutig Prophezeiungen auf Jesus, ne? Wir können daraus eine ganze Menge lernen. Können wir auch vielleicht mal machen in der Bibelstunde, so sich mal mit den jüdischen Festen befassen, wird jetzt ein bisschen die Predigt sprengen, aber wir können halt dadurch wirklich eine ganze Menge erkennen und auch so validieren, dass das in der Bibel alles stimmt, dass das alles zusammenpasst. So viel zu diesem Gesetz, zu der Tora. Also der Tora sind ja die fünf Bücher von Mose und darin, was halt an Gesetzen ist, das gilt, da ist das Gesetz für die Juden. Und wir müssen aber wissen, anstatt das genau zu halten, da haben unsere Gebete hier viel größere Macht. Ne, das ist das Gesetz, wie ich gerade sagte, da können wir einiges uns an Empfehlungen draus holen. Aber unsere Verbindung mit Gott ist nicht, das alles zu halten, sondern es muss halt im Gebet geschehen. Und mir kam auch so diese Woche nochmal beim Beten, weil wir immer für Erweckung beten, um so den Kreis zu schließen, dass es mal wieder jetzt um Gebet geht. Eine Erweckung, die Gott vorhat in unserem Land. Auch für uns als Gemeinde, noch sind wir klein. Das darf keine Selbstverherrlichung werden. Wir dürfen daraus keine Show machen, wenn der Heilige Geist stark wirkt. Es geht nicht darum, uns selbst zu feiern oder zu zeigen, wir sind was ganz Tolles. Ja, wir haben Erweckung, wir wachsen und was weiß ich und es geschehen so viele Wunder. Nein, es geht nicht darum, dass wir uns toll darstellen. Es geht darum, dass in unserem Land noch einmal so viele Seelen wie möglich gerettet werden. Darum müssen wir beten, ne, im Zusammenhang mit Erweckung, dass ganz viele Menschen erreicht werden, denn unser Land ist total verloren und die Bibellehre in der Gemeinde, die ist nicht besonders gut im Moment. Wir viele kennen, also es ist mir jetzt wieder aufgefallen, wie viele überhaupt nicht die Bibel kennen, bezeichnen sich als Christ. Aber wenn man dann über die Bibel so spricht, merkt man sofort, dass es so Defizite gibt. Deshalb möchte ich auch neben dem täglichen Gebet auch einfach, wie ich es immer tue, tägliches Bibellesen empfehlen. Es gibt so schöne Pläne auch in einem Jahr durch die Bibel oder wie ich es mache. Also Ich mache immer 3 Seiten, lese ich immer im Neuen Testament, einen Psalm und dann 3 Seiten im Alten Testament. Und wenn man das konsequent jeden Tag macht, dann schafft man so, ja, etwa dreimal im Jahr das Neue Testament zu lesen. Da lernt man sehr viel bei. Das Alte Testament schafft man so etwa einmal im Jahr und die Psalmen so ungefähr zweimal im Jahr. Kommt nicht ganz genau hin. Gibt eben auch andere Pläne, Bibel lesen in einem Jahr, wo dann halt für jeden Tag genau steht, was man wie viel lesen muss, dass das so bei gleich viel etwa jeden Tag lesen hinkommt. Aber ich möchte so etwas immer nur empfehlen. Denn dann, wenn wir das jeden Tag machen, wirklich wie so Zeitung lesen, ja, heute hat man das eher so auf dem Handy, aber so. Früher, wie viele Leute hatten so ein Zeitungsabo und dann hat man morgens zum Frühstück erstmal 20 Minuten dabei Zeitung gelesen, die Nachrichten dieser Welt, viele schlechte Nachrichten, während die Bibel ist die gute Nachricht und so, wenn man das Ziel hat, einmal im Jahr die Bibel zu lesen oder so wie ich das mache, das dauert, wenn man einigermaßen zügig lesen kann, auch so etwa 20 Minuten. Also so wie man sich mit einer Zeitung oder so beschäftigen kann, mit den Nachrichten dieser Welt. So eine Nachrichtensendung geht vielleicht auch 20 Minuten. Das ist mal nicht so wichtig, ob man das immer konsequent macht, weil das bringt uns gar nicht weiter. Da werden wir auch ganz schön beladen mit vielen schlimmen Dingen, die in der Welt passieren, wo Gott aber auch die Kontrolle drüber hat. Aber wenn wir Bibel lesen, jeden Tag, dann wachsen wir so schön im Glauben, dann wachsen wir in der Erkenntnis, dann verstehen wir auch Sachen viel besser, dann können wir auch viel besser unterscheiden, was hat Jesus uns eigentlich gesagt, was wir tun sollen, was ist dabei besonders wichtig und was ist weniger wichtig. Und so fasse ich nochmal zusammen, beten jeden Tag, das ist sehr wichtig, das hat unheimlich viel Macht. Es hat unheimliche Macht in der geistigen Welt. Wir müssen Gott in der Wahrheit suchen und ihn in der Wahrheit anbeten. Und so Dinge drumherum, ob man irgendwelche jüdischen Traditionen befolgt und so, das ist weniger wichtig. Das sind aber auch Erkenntnisse, die wir bekommen, wenn wir jeden Tag Bibel lesen, weil dann finden wir auch besser die Zusammenhänge, die so an verschiedenen Bibelstellen zu stehen, um gewisse Lehren, die in der Bibel sind, einfach besser erkennen zu können. Und dazu möchte ich jetzt als letzte Bibelstelle lesen, Philipper 4, Vers 7. Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Als Abschluss, der Friede Gottes, der soll uns bewahren. Und wenn wir beten und uns mit seinem Wort beschäftigen, dann finden wir seinen Frieden. Amen.